Flux FM Spreeblick.
Pop, Politik, Positionen.
Christoph Dreher zu Gast bei Johnny Häusler und Flux FM Spreeblick. Aus der fränkischen Provinz zieht es den 1952er-Jahrgang Christoph Dreher zum Studium nach Berlin. Nach einem Diplom in Politik und Philosophie besucht er zwischen 1978 und 83 die Deutsche Film- und Fernsehakademie. Als Filmstudent dreht er Musikvideos unter anderem für Nick Cave und Blumfeld noch vor dem MTV-Zeitalter. Als Bassist ist Dreher bis zur Auflösung im Jahr 2000 das einzige konstante Mitglied der experimentellen Post-Punk-Band Die Haut. In seinen Dokumentarfilmen setzt er sich mit den wichtigen Meilensteinen der Popkultur auseinander, wie der psychedelischen Revolution von 1967 oder dem Wave Underground der 80er Jahre in Berlin und New York. Von 1993 bis 1998 schreibt und dreht er 18 Folgen des erfolgreichen TV-Magazins Lost in Music.
Flux FM Spreeblick, herzlich willkommen zu eurer Lieblingssendung. Jeden Sonntag zu hören von 10 bis 12 Uhr. Am Montag dann die Wiederholung der aktuellen Ausgabe ab 22 Uhr. Und danach alle Sendungen bisher, die wir hier aufgenommen haben und ausgestrahlt haben, nachzuhören im Internet, bei Soundcloud und auf vielen anderen Wegen. Auch als natürlich als Podcast. Heute zu Gast Christoph Dreher. Mein Name ist Johnny Häusler. Herzlich willkommen, Christoph Dreher.
Hallo.
Ich habe dich gerade gefragt, ob du eigentlich Berliner bist und du hast gesagt, naja, seit 1974, das ist lange genug, oder? Dann hast du diverse Winter schon überlebt hier in dieser Stadt.
Ja, die Winter sind ja nicht mehr so schlimm wie früher, aber früher waren sie ja wirklich hart am Anfang, als ich herkam.
Ich sage das immer zu Leuten, die hierher ziehen, dass ich sage irgendwie, naja, warte mal ab, die kommen ja meistens so im Sommer oder im Frühjahr und dann sage ich immer so, warte mal den Winter ab, einen Winter musst du überstanden haben, dann weißt du, du bist angekommen. Weil ich auch schon Leute habe wieder wegziehen sehen, weil in Berlin im Winter ist Berlin schon auch manchmal hart.
Ja, also ich finde, das hat sich in verschiedener Hinsicht abgemildert, ne, weil früher ja auch Berlin viel grauer war und als die Fassaden in Kreuzberg noch nicht renoviert waren und so weiter und als noch keine Bäume gepflanzt waren. Und da konnte man sich ja schon als Held fühlen, allein dadurch, dass man in Berlin lebte.
Dich verbindet schon aber trotzdem auch viel mit der Stadt, ne? Also aufmerksame Berlinerinnen und Berliner wissen vielleicht, dass du kennst dich durch Die Haut. Mhm. Band, über die du vielleicht irgendwie ein, zwei Sätze auch verlieren kannst noch. Ich wollte jetzt gerade legendär sagen, aber es klingt immer so ein bisschen doof, wenn ich dir das jetzt gegenüber sage. Aber Die Haut kennt man schon als nicht nur als Berlinerin und Berliner.
Das weißt du besser als ich, wobei ich weiß es auch, weil obwohl wir nicht, meines Erachtens, nicht sonderlich bekannt sind auf jeden Fall und auch früher nur meines Erachtens begrenzt waren, waren wir aber trotzdem weltweit bekannt. Also ich habe dann erlebt, Jahre später, als ich mit Filmen unterwegs war, in Südamerika zum Beispiel, dass nach solchen Filmvorführungen und irgendwelchen Gesprächen oder so, Leute mit Hautcovern kamen zum Signen. Also in Argentinien oder Uruguay oder Paraguay, was ich nicht unbedingt gedacht hätte.
Jetzt hast du gleichzeitig auch noch dein anderes Metier angesprochen, nämlich, und da werden wir ja auch viel drüber reden, den Film. Du unterrichtest in Stuttgart, richtig?
Ja.
Wie heißt es genau? Ich will immer nichts Falsches sagen.
Die Film. Schule, das ist so eine Kunstakademie, die heißt Marz Akademie, Hochschule für Kunstgestaltung.
Und du bist Professor für, was ist das dann, audiovisuelle Medien, oder?
Ja. Okay. Ja, es heißt genau Film und Video.
Okay, und was machen die, deine Studentinnen und Studenten, denen bringst du was bei?
Ja, filmische Kompetenz sozusagen. Also die sollen sich auskennen mit Filmgeschichte, die sollen in der Lage sein, Filme so zu sehen, dass sie damit was anfangen können für eine eigene filmische Praxis, die ziemlich unterschiedlich sein könnte und auch ist.
Ne? Eigentlich was man schon in der Schule unterrichten könnte, ansatzweise, oder? Also das Verstehen von visuellen Medien, von Bewegtbild ist ein wichtiges Thema, gerade jetzt nochmal durchs Internet beschleunigt. Und ich frage mich ja immer, warum man sowas in den Schulen nicht unterrichtet.
Ich glaube, man tut es. Also ich weiß nur, dass vor Jahren schon ein filmischer Kanon für Schulen vom Bundesministerium für Bildung, glaube ich, beauftragt wurde und auch eingeführt wurde. Also ich meines Erachtens wird in Schulen über Film gesprochen. Ne? Trotzdem ist ja, weiß ich nicht, die Kompetenz jetzt vielleicht nicht flächendeckend besonders groß, ne? Wenn die Leute ankommen bei uns. Aber es gibt eben manchmal auch Leute, die, wenn sie bei uns anfangen zu studieren, schon ziemlich viel drauf haben und ziemlich viel kennen.
Es gibt ein Buch von dir, das Breaking Down, Breaking Bad heißt und damit ist die Richtung für das aktuell erschienene Buch auch schon vorgegeben. Es geht um den Erfolg und um das Phänomen der sogenannten Autorenserien. Also da geht es um die TV-Serien, die uns in den letzten Jahren doch immer mehr beschäftigt haben, wie das angefangen hat, warum das so ist, Unterschiede Europa, Amerika und so. Das werden alles unsere Themen hier sein. Und dieses Buch, das aktuelle Autorenserien, hast du als Herausgeber herausgegeben. Das heißt, es ist nicht komplett von dir geschrieben, sondern es sind viele Texte drin. Kannst du uns dann noch ein bisschen erzählen, wer da alles mitgeschrieben hat? Und Musik hast du auch mitgebracht erstmal, aber die hier. Die Stooges bei Flux FM Spreeblick, mitgebracht von Christoph Dreher, der heute zu Gast hier ist. Eine besondere Verbindung zu den Stooges, oder?
Also ich war, glaube ich, einer der Ersten, der in Deutschland die Stooges gehört hat. Ich habe die gekriegt, als sie in dem Jahr, als sie rauskamen, als man in Deutschland noch keine richtigen Plattenläden eigentlich hatte, sondern Platten noch kaufte in so Läden, wo man auch Toaster und Staubsauger kaufen konnte, kriegte ich die von einem Klassenkameraden, der eigentlich sich nicht so wahnsinnig für Musik interessierte und dem diese Platte irgendwie gab und sagte, soll ich mir mal anhören. Er fand das super und das fand ich eigentlich auch. Und ja, das hat dann ziemlich lange gedauert, bis es, ja, inzwischen ist es ja so, dass, weiß ich, jede Gitarrenband, so ungefähr, oder jede zweite auf jeden Fall, die Stooges als Einfluss nennt. Das darf man nicht vergessen, war mindestens, was weiß ich, also bis in die 80er Jahre rein überhaupt nicht so. Und ja, ich fand die toll.
Und das war aber schon auch ziemlich, das war schon ziemlich krass zu der Zeit, als es rauskam. Also es war schon eigentlich Punkrock, wenn man ehrlich ist.
Ja, es war ungewöhnlich, weil es so gerade war. Mhm. Es war nicht bluesmäßig mehr, sondern es war so im Grunde, weiß nicht, auf eine Art wie Techno eher. Also, dass man, dass man gerade ausspielt und mit Wiederholungen arbeitet, ne, und so suggestiv ist. Und nicht so auf einen bluesigen, groovigen Groove irgendwie raus will. Ne?
Du bist nicht nur als Musiker unterwegs, du bist Regisseur und da, das sind ja zwei Themenfelder, die sind nicht so selten miteinander verknüpft. Also das ist so ein bisschen, ich glaube, wenn man sich kreativ ausdrückt, dann liegt es bei dem einen oder anderen durchaus auf der Hand, dass man das nicht nur im Audiobereich, sondern vielleicht auch im Videobereich macht oder zumindest probiert. Schaffen ja nicht viele. Und jetzt diese Auseinandersetzung mit den Autorenserien. Wann hat das angefangen bei dir, dass du gesagt hast, das ist ein Feld, wo ich mich gerne tiefer reinknien möchte?
So circa 2007, als ich von einem Freund davon gehört habe, dass man da amerikanische Fernsehserien sich angucken sollte, was mir echt neu war. Also ich hatte wirklich keine Ahnung und bei mir war Fernsehen eher, hat nicht so einen wahnsinnig guten Ruf, jenseits von Fußballreportagen und ja, manchen politischen Magazinen oder so. Ne? Und dann habe ich eben so ziemlich auf einmal erst ausgesehen und dann gab es auch schon Sopranos natürlich und dann The Wire und Deadwood und das war dann so die volle Ladung und ja, weiß nicht, sowas hatte ich eben meines Erachtens noch nie gesehen, ne? Also in der.
Das heißt, es ging dir zu der Zeit eigentlich auch so wie wie vielen, dass man erstmal so gedacht hat, amerikanische Fernsehserien, das ist doch alles so weichgespülter, gleichförmiger Kram irgendwie. Das war so ein bisschen das Klischee, was ich hatte, als wahrscheinlich zur ähnlichen Zeit. Außer natürlich Twin Peaks, das war weit vorher. Genau. Das war so eine der für mich eine der ersten richtigen TV-Serien, die mich so gefesselt haben, wie es heute auch diese Serien tun. Oder einige davon. Aber dir ging es auch so, dass du erstmal gedacht hast, nee, das so US-Fernsehen muss nicht meins sein.
Ja, ich habe auch wirklich in meinem Leben nicht so wahnsinnig viel Fern gesehen. Und US-Fernsehen kannte ich hauptsächlich zum Beispiel aus Zeiten, wo wir haben ja mal mit der Haut zweimal in Brooklyn aufgenommen und hatten dann halt auch immer irgendwo nebenan Fernsehen laufen und so oder eben aus Hotels oder so. Ne? Und als eben ein Fernsehen, was eigentlich aus Filmunterbrechungen für Werbung bestand. Ja, also ich hatte keine Ahnung. Also ich wusste natürlich auch nichts über die Besonderheiten des Kabelfernsehens. Mhm. Das hat man dann jetzt alles rausgekriegt und erfahren. Und inzwischen gibt es so Modelle ja auch in Deutschland. Aber ne, das, also ohne das zu kennen, ja, war das extrem unwahrscheinlich, ne, dass man hören würde, dass vielleicht das interessanteste Format, ne, narrative Format der Neuzeit ausgerechnet aus dem Umfeld kommen sollte.
Und so siehst du das auch, du, wenn du sagst, das ist das interessanteste narrative Format der Neuzeit, so würdest du diese Serien bezeichnen?
Ja, finde ich, ganz klar. Ne? Weil diese Möglichkeiten dieser Langform-Erzählung, der fortlaufend erzählten Geschichten mit den vielen Figuren, das gab es eigentlich vorher nur in Literatur. Ne? Und Filme waren halt normalerweise 90 Minuten, auch schon mal 120 Minuten. Und es gibt eben so an zwei Händen aufzählbare Ausnahmen, ne, die vielleicht auch mal 10 Stunden gehen. Aber das sind natürlich totale Exoten. Aber ne, als so ein wirklich eine Art neues Standardformat oder so, finde ich das sensationell.
Was du alles rausfinden konntest bei der Beschäftigung mit diesem, na, ich nenne es mal Genre oder Format, kann man auch sagen. Hören wir mal auf diese Sendung. Aber hier sind Who Made Who. Vor dem aktuellen Buch Autorenserien, das du herausgegeben hast, gab es Breaking Down, Breaking Bad. Jetzt muss ich zu meiner Schande gestehen, ich habe es immer noch nicht geschafft, die Serie ganz durchzugucken. Ich muss zugeben, dass ich bei Breaking Bad so nach den ersten 5 Folgen aufgehört hat zuzugucken, weil mir war das zu zynisch inhaltlich. Ich fand es schon wahnsinnig anstrengend, darüber zu lachen oder das mit einem gewissen Amüsement zu betrachten, wie völlig kaputte Leben ineinander geraten. Und kannst du das nachvollziehen oder sagst du jetzt, was soll denn der Quatsch?
Ich meine eigentlich selber, dass das ja alles thematisiert wird. Also dass dass kein Zweifel dran gelassen wird, dass wie zerstörerisch die Droge selber ist und dass aber überhaupt die Idee, einen so einen kriminellen Lifestyle zu führen, ins Verderben führt, ist ja schließlich wirklich das Thema, ne? Und dass am Schluss praktisch alle tot sind, oder jedenfalls wahrscheinlich tot sind.
Nicht zu viel Spoiler.
ich finde, das spricht doch eigentlich eine klare Sprache.
Also es gibt ja Leute, die behaupten, es wäre die beste TV-Serie, die es jemals gegeben hat. Stimmst du zu oder sagst du, naja, es ist eine gute, aber da gibt es noch andere?
Ja, ach, ich finde, das ist immer so ein bisschen müßig, jetzt da so unbedingt die Beste ausrufen zu wollen. Ne? Warum auch? Weil es gibt einfach ein paar sehr, sehr gute. Mhm. Ich finde allerdings schon, dass man einen klaren Unterschied machen kann zwischen dieser Gruppe von diesem, weiß nicht, meines Erachtens besten Dutzend und vielen anderen Serien, die so ganz okay sind vielleicht und ein bisschen Unterhaltungswert haben oder so, aber eben vielleicht nicht gleichzeitig so viele positive Eigenschaften aufweisen wie eine Serie wie Breaking Bad.
Mhm. Bleiben wir mal ruhig noch bei Breaking Bad. Du hast dich für das Buch ja auch auseinandergesetzt mit und unterhalten mit vielen Akteuren, Macherinnen und Machern und so. Wie war das? Wie bist du da rangegangen? Also hast du erstmal alle verfügbaren Folgen geguckt und hast dann gesagt, gut, jetzt habe ich eine Menge Fragen dazu oder hast du die einfach erzählen lassen? Wie war das, mit diesen Leuten zu unterhalten?
Den letzten Teil der Frage zuletzt, ich meine, wie ich da überhaupt drauf gekommen bin, war eben so, dass ich 2007 eben circa, als ich auf diese Sachen stieß, gab es in Deutschland überhaupt noch nichts dazu und ich habe dann eben angefangen, sozusagen darüber zu forschen. Also daraus wurde dann tatsächlich auch zwei Forschungsprojekte. Ne? Und ich habe damals den ersten Artikel in Deutschland geschrieben, in Spex. Und immer noch war es eigentlich so, dass ich das Gefühl hatte, irgendwie auf breiter Fläche wird das irgendwie nicht realisiert, ne, dass es das gibt und schon gar nicht jetzt die spezifischen Qualitäten, die das hat. Ne? Und daraus wurde eben dieses Forschungsprojekt geboren und dann haben wir eben in dem Zusammenhang Kontakt aufgenommen. Oder sagen wir mal so, das Interesse war sehr frühzeitig eben rauszukriegen, wie ist das möglich? Also wie konnte das überhaupt passieren? Mhm. Ne, dass in diesem von mir so wenig geschätzten Fernsehkontext so etwas entstehen konnte. Ne? Und dafür dachte ich, muss man mit den Leuten reden, die das gemacht haben, die das irgendwie initiiert haben, die das geduldet haben, die das gefördert haben und die es schließlich entworfen haben und realisiert haben. Ne? Und die wiederum hat mir das Gefühl, fanden das irgendwie auch ganz gut, dass da aus Europa Leute kommen, die in der Weise verbindlich interessiert sind und sie fragen, ob sie Lust haben, wenn man ihnen ein Ticket bezahlt und eine kleine Gage, hier rüber zu kommen und uns davon zu erzählen. Mhm. Und deswegen war das möglich, dass wir eben schon 2010 die erste Tagung gemacht haben, die zu dem ersten Autorenserienbuch geführt hat, ne, wo die Ergebnisse der Tagung abgedruckt waren, mhm. wo eben auch schon ein Tom Fontana eben gekommen war, ne, und als erster Showrunner, Creator, wie man das nennen will, ne, einer der maßgeblichen, meines Erachtens ersten Serie, ne, neuen Typs aus, der dann nach Deutschland kam und eben darüber sehr toll sprach, finde ich, ne, mhm. wo man sehr gut verstehen konnte, woran das hing und dass es eben oft, solche Dinge oft hängen an auch der Kompetenz und dem Mut Einzelner, kann man sagen.
Du hast gerade schon den Begriff Showrunner genannt. Das ist tatsächlich auch so ein Begriff, der mit dieser neuen Form von TV-Serien bekannt geworden ist. Und das ist eigentlich derjenige, der den Hut auf hat für alles, ne?
Ja, es ist in der Regel der die Idee hatte, grob, ne, für das Ganze. Und der dann Chef des Writers Rooms ist. Also mhm. in der Regel haben eben, das ist eben auch eine Erklärung für die hohe Qualität der meisten dieser guten Serien, dass es einen Writers Room gibt, also eine Gruppe von Autoren und Autorinnen, die über Jahre eben zusammenarbeiten. Und dieser Writers Room wird eben in unterschiedlicher Weise, je nach Persönlichkeit des Showrunners, eben geleitet von okay. dem Showrunner. Ja, und das ist interessant zu studieren im Einzelnen, weil das, wie gesagt, das hängt natürlich ab von den einzelnen Persönlichkeiten, wie die das jetzt genau machen. Und da gab es eben auch jetzt im Zusammenhang dieser zwei Tagungen, die wir da insgesamt hatten und nachzulesen in den zwei Büchern über Autorenserien, gab es ziemlich unterschiedliche, im Einzelnen ziemlich unterschiedliche Erfahrungen, mhm. ne? wie das war, jetzt bei Mad Men zu arbeiten mit Matthew Weiner, sagen wir mal, oder eben im Unterschied dazu, wie es war bei Breaking Bad zu arbeiten mit Vince Gilligan. Ne? Und über Letzteres weiß ich halt besonders viel, weil ich, also AMC und Sony haben gestattet, dass wir haben auch einen Film gemacht, ne? über das Phänomen sozusagen, einen Dokumentarfilm über das Phänomen der Autorensägen. Und wir durften zum Drehen, zum Beobachten sozusagen ans Set von Breaking Bad nach Albuquerque fahren. Und deswegen und durften noch mit allen reden. Die hatten sich wirklich komplett darauf eingestellt, dass wir da kommen, haben okay. uns einen ganzen Raum in diesem stillgelegten Flügel eines Krankenhauses, in dem Breaking Bad zu dem Zeitpunkt gedreht wurde, haben uns einen ganzen Raum zur Verfügung gestellt, in dem wir aufbauen konnten für Gespräche und durften auch bei dem Dreh selber filmen, ne? und haben wirklich mit allen, beziehungsweise aus allen Abteilungen mit Leuten geredet, mit Produzenten, mit Produktionsleitern, Aufnahmeleitern, mit Writers, mit den zwei Hauptassistentinnen von Vince Gilligan, dem Showrunner, mit Vince Gilligan selber, mit Bryan Cranston, dem Hauptdarsteller und so weiter, ne? und haben da eben sehr detailliert und sehr viel erfahren und hatten den Eindruck, dass also da einfach wirklich ein fantastisches Arbeitsklima herrscht, ne? Dass da in unheimlich guter Weise sowohl im Writers Room, der in Pasadena ist, 600 oder so Meilen entfernt, ne? Als auch dann am Set eine wahnsinnig angenehme Form der Kooperation ist, wo alle das Gefühl haben, dass sie einbezogen werden. Ne? Die hatten alle das Gefühl, Vince Gilligan will wirklich alles von ihnen, aber er lässt auch unheimlich viel zu und er verteilt mhm. sozusagen die Credits auch, ne, und er ist jemand, der kein Tyrann ist und kein Control-Freak in dem Sinne ist, sondern der gelernt hat, dass es wichtig ist, abzugeben, auch Verantwortung abzugeben, auch Kompetenz irgendwie zu verteilen sozusagen, aber die gesammelte Kompetenz von so einer Gruppe von sehr, sehr guten Leuten eben zuzulassen, ne, dass die sie ausleben können. Und das haben die alle auch wiederum bestätigt. Und deswegen haben die da diese, weiß nicht, 5, 6, 7 Jahre, die Arbeit an Breaking Bad ausgemacht haben. Das muss man sich immer vorstellen, ne? Da arbeiten Leute über so lange Zeit entweder.
Und auch konstant, ne?
Gibt schon Pausen, ne? Also es gibt eben die Schreibpause oder auch die Drehpause. Also, ne? Wenn geschrieben wird, wird nicht gedreht. Im Fall von Breaking Bad jedenfalls und umgekehrt. Mhm. Ne? So in etwa mit leichten Überschneidungen. Aber ne, in diesem jeweils halben Jahr oder so, ne, wird halt jeden Tag gedreht. Ne? Manchmal ist sonntags dann frei, aber auch nicht immer. Und ebenso geschrieben. Ne? Und ja, über so lange Zeit so zusammenzuarbeiten, dass wir kamen, glaube ich, so eben zum Zeitpunkt der 5. Staffel da ungefähr hin und die Laune war einfach ausgezeichnet. Ne?
Was schon erstaunlich ist für ein Set einer TV-Serie.
Ja, wirklich wahr.
Ich stell dir gleich noch ein paar mehr neugierige Fragen. Erstmal aber Musik, die du mitgebracht hast, und zwar Boris Police Band. Dazu musst du was erzählen, sagte mir nämlich bisher gar nichts.
Ja, Boris Police Band war ein Teil der New Yorker No-Wave-Szene der späten 70er Jahre, mit der wir als die Haut und überhaupt, also diese so eine Berliner Szene aus der Zeit, so mit befreundeten Bands, ja ziemlich viel gefühltermaßen zu tun hatten. Mhm. Ne? So vom Ansatz, dass man eben auch nicht unbedingt, sag mal, durch seine Musik nicht unbedingt unterhalten wollte, ne? Sondern eher vielleicht, weiß nicht genau, radikale Dinge tun wollte, etwas Neues formulieren wollte, was man so noch nicht hatte und eben dabei nicht Rücksicht drauf genommen hat, ob das jetzt irgendwie tanzbar ist oder ob das jetzt irgendwie einfach so nett gefunden werden kann, ne, sozusagen. Und Boris Policeman war dann eine sehr, sehr interessante Figur, der eben Polizeifunk mitgeschnitten hat und das eben in seine Performance einbezogen hat. Er war an sich Geiger und hat aber dann so mit einfachen Synthesizern und eben Tonbandgeräten und dieser elektronisch irgendwie verzerrten Geige eben dann diese weiß ich nicht, fast hörspielartigen Soundcollagen gemacht.
Christoph Dreher ist zu Gast hier bei Flux FM Spreeblick. Wir sprechen über das neue Buch Autorenserien 2, muss man dazu sagen, weil es gab auch schon ein Band vorher oder eine Ausgabe vorher. Und Breaking Down, Breaking Bad gibt es auch noch von ihm. Und wir reden deswegen über Autorenserien, also über diese TV-Serien, die, ich habe immer den Eindruck, alle Menschen gerade beschäftigen, die sich überhaupt ab und zu vor einen Monitor oder vor einen Fernseher setzen. Das ist natürlich leicht übertrieben. Aber speziell, wenn man viel im Netz unterwegs ist, dann hat man schon den Eindruck, dass es da ganz viel drum geht. Und Breaking Bad war ein unfassbarer Hype, finde ich. Übers Netz, auch da kann man natürlich ein paar Fragen stellen. Ist vielleicht jetzt ein bisschen vorgegriffen, aber das Thema Geld und Finanzierung werden wir sicher noch haben. Es gab mal so einen Zeitpunkt, wenn die Serien hier noch nicht gelaufen sind, dann hat man sie sich ja irgendwie besorgen müssen im Internet. Und da gab es mal ein erstaunliches Interview mit, ich weiß nicht genau, wer es war, der hatte irgendwas mit Game of Thrones zu tun. Und derjenige sagte, er findet das prima eigentlich, weil das quasi schon für die weltweite Werbung sorgt, noch bevor die das in andere Länder lizenziert haben. Mhm. Wie ist denn die Haltung von den Menschen, mit denen du dich unterhalten konntest, zum Netz, zur Frage der Downloads in den Gebieten, wo das noch nicht im Fernsehen läuft? Und sind die alle so offen und optimistisch, was den, nicht wirklich legalen Vertrieb ihrer Werke übers Netz angeht? Oder gibt es da auch andere Haltungen?
Ich muss dir jetzt sagen, ich habe eigentlich mit den Beteiligten an den Serien hauptsächlich über so künstlerische Fragen gesprochen, ne? Also Fragen der Arbeit, ne? Wie funktioniert das bei euch? Wie erarbeitet ihr euch die Sachen? Wer hat das Sagen? Ne? Wie verhält sich die Produktionsfirma dazu? Reden die mit? Versuchen die euch reinzureden? Lassen die euch in Ruhe? Ne? All diese Fragen. Ich habe zwar jetzt in dem neuen Autorenserienbuch habe ich mich damit beschäftigt, so mit den Fragen, welche Zukunft hat das Kabelfernsehen und welche Rolle spielt das Internet und so weiter. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig viel darüber, wie die Haltung der Firmen dazu ist. Ne? Ich habe ein bisschen mitgekriegt von dem Chef von Sky Atlantic, der, mit dem ich letztens nochmal auf einer Podiumsdiskussion war und der mir sagte, dass sie verschiedene Sachen ziemlich entspannt sehen. Ne? Was mit daran liegen kann, dass er ohnehin so ein entspannter Typ ist. wo ich das Gefühl habe, der ist, der kriegt das mit, eben wie diese Sachen, wie du eben auch sagtest, so ein bisschen Hand in Hand geht.
Ich glaube, das war jemand von HBO damals, der in einem Interview, ich glaube sogar im Spiegel Online oder so, gesagt hat, ja, ist doch super, dann kennen die Leute das schon, wir haben höhere Absatzchancen.
Ja, weil es ja auch so ist, nur dass zum Beispiel ich auch gerne weiterhin DVDs gucke, ne, weil dann kann man jederzeit auch mal eine andere DVD von davor einlegen. Ne? Man hat das irgendwie so zur Verfügung, so wie man ein Buch zur Verfügung hat. Man kann irgendwie in diesen DVDs auch irgendwie quasi blättern und kann sich was rausziehen, kann was rekapitulieren, ne? Kann die Untertitel immer einschalten. Ne? Also ich gucke das meistens im Original mit englischen Untertiteln, ne? So gerade so Sachen wie The Wire, die man vielleicht nicht so wahnsinnig gut versteht. Und wenn ich manchmal etwas, wenn ich auch neugierig bin und gucke etwas früher an, wenn es rauskommt oder so, dann gucke ich es meistens nochmal richtig dann auf DVD. Ne? Und ich glaube, es geht vielen Leuten so, dass sie zumindest ja bis zu dem Zeitpunkt, wo man jetzt legal so viele Streaming-Angebote hat, ne, da dadurch mag sich das ändern. Ne? Das
muss ich man fand abwarten, das, ne? Ja, und manchmal ist es ja auch so, dass man erstmal in irgendwas reingucken möchte, so 2-3 Folgen lang, und um ein Gespür dafür zu kriegen, ist das was, was mich interessiert, und dann gibt es halt die Möglichkeit der DVD oder auch legale Streaming- und Download-Angebote. Du hast vorhin schon das Kabelfernsehen erwähnt, war ja so ein Begriff, den man hier, empfindet man den ja immer anders, weil hier ist es die technische Übertragungsart. In Amerika ging es aber auch darum, dass das andere Anbieter waren, also sowas wie Sky hier jetzt oder gibt es noch andere? Ich bin gerade überfragt, was gerade der Markt alles macht.
Du meinst Kabelfernsehen? Kabel. Ja, ach, das ist, glaube ich, schon Sky, ne? Hauptsächlich.
Ja. Ne? So, und die waren ja die Ersten, die da auch viel Geld reingepackt haben in solche Serien. Wahrscheinlich, um ein Alleinstellungsmerkmal zu haben. Also irgendwann muss einer mal erkannt haben, es reicht nicht, wenn wir Sport und weiß ich nicht was ein bisschen als exklusives Feature haben, sondern wir brauchen auch Serien. War das so?
Also Sky hat bisher noch nicht so wahnsinnig viel da reingesteckt, ne?
Nee, hierzulande nicht, ne?
Die fangen jetzt erst an. Okay. Und zwar, die kooperieren jetzt mit der ARD und machen eine Serie mit Tom Tykwer als Regisseur. Ja, und ich muss dir ehrlich sagen, ich finde, aus verschiedenen Gründen ist das eben genau nicht jetzt im Grunde das, ne, was die amerikanischen Serien bringen. Also man hat keinen Grund, das zu erwarten, weil sie quasi keine der Lehren, die man ziehen kann aus, ne, dem, wenn man fragt, warum sind die amerikanischen Serien so gut, dann wenn man dann sagen kann, es liegt daran, dass die Produzenten nicht reingeredet haben, es liegt daran, dass die relativ frei entwickeln dürfen, was sie wollen, dass sie auch mit Tabus brechen dürfen, dass sie keine Altersbeschränkungen unterliegen, dass sie einen Writers Room haben, in dem verschiedene Leute eben zusammen auch kritisch natürlich die jeweiligen Vorschläge hinterfragt werden und so weiter. Und dass die Person des Regisseurs im Grunde genommen nicht so wichtig ist. Die Regisseure wechseln oft von Folge zu Folge. Mhm. Entscheidend ist eben die Kontinuität, die über die Writers gebracht wird. Ne? Und dann wieder auf der filmischen Ebene vielleicht durch die Kamera. Durch die Kameraperson, ne? Und durch die, ne? Durch die, den verlängerten Arm sozusagen, oder eben eventuell den Showrunner selber, oder wenn er eben im Writers Room sitzt in der Zeit, dann eben durch seine Assistenten und Assistentinnen, ne? Dadurch wird dann die Kontinuität gewährleistet. Und bei diesem neuen Projekt jetzt von Sky und ARD verhält es sich wieder genau umgekehrt. Ne? Es geht, wird ein Regisseur verpflichtet, Tom Tykwer, der eben inzwischen steht für, was weiß ich, so eine bestimmte Mainstream-Erfolgsgarantie. Ne? Von einem Writers Room ist nicht die Rede, es ist von einer Altersbeschränkung von FSK 12 die Rede, also für 12-Jährige soll das da sein. Damit hat man also wieder im Grunde, ne, das Konzept, mit dem genau gebrochen wurde, dass das sozusagen wieder etwas ist für die ganze Familie. Und meine Erwartungen sind dementsprechend jetzt nicht so wahnsinnig hoch, muss ich offen sagen.
Wir gucken gleich nochmal weiter, wie es in Europa aussieht oder sogar in Deutschland, was es da für eine Perspektive gibt oder was Fehler und eben gute Sachen sind, aus denen man lernen könnte und ob das getan wird. Erstmal aber hören wir Nick Cave and the Bad Seas, Stranger Than Kindness. Von dir noch ein Satz dazu?
Ja, das ist so einer der Lieblingssongs für mich, wo eben auch Blixer eine große Rolle spielt und eben auch Anita Lane, von der, wenn ich das richtig erinnere, der Text stammt.
Seit 2000 lehrt Tausendsasser Christoph Dreher audiovisuelle Medien an der Merz-Akademie in Stuttgart, einer privaten Kunsthochschule. Sein Wohnsitz bleibt jedoch Berlin. Musik, Film, Popkultur. Dreher tanzt auf vielen Hochzeiten. Er veranstaltet Konferenzen, etwa zu globaler Dance-Music oder Symposien zum Phänomen des Serienhypes. So lud er in diesem Jahr Breaking Bad-Produzent Stuart Lyons und Mad Men-Autorin Catherine Humphreys nach Stuttgart ein. Heute zu Gast bei Johnny Häusler und Flux FM Spreeblick, Christoph Dreher.
Flux FM Spreeblick, die zweite Halbzeit mit Christoph Dreher zu Gast. Wir reden über Autorenserien. Mein Name ist Johnny Häusler. Hallo, schön, dass ihr dran seid. Christoph Dreher ist zu Gast bei Flux FM Spreeblick. Wir reden über seine Bücher, die du ja auch nicht immer alleine machst. Christine Lang hat mitgeschrieben, beziehungsweise ist Teil von Breaking Down, Breaking Bad. Und das neue Buch hast du als Herausgeber herausgegeben. Da sind dann viele Autoren beteiligt, die Texte dazugegeben haben. Magst du ein paar nennen?
Ja, also ich habe ja vorhin schon gesagt, dass beide Autorenserienbücher sind sozusagen die Ergebnisse von zwei Symposien zu dem Thema. Also praktisch die Redebeiträge, die Vorträge umgearbeitet für den Druck. Und das Prinzip bei beiden Tagungen war, dass wir versuchten, so zur Hälfte ungefähr Beteiligte an Macherinnen an den amerikanischen Serien zu haben und zur anderen Hälfte eben Leute, die sich damit eben kulturtheoretisch, rezeptionstheoretisch oder so auseinandersetzen. Und im Fall von Autorenserien 2 war es eben Catherine Humphreys, die bei sehr vielen Serien schon mitgeschrieben hat, obwohl sie noch nicht besonders alt ist, und aber eben auch bei Mad Men insbesondere, also was jetzt uns besonders interessiert hat, weil Mad Men, ja, also uns interessieren eben besonders diese Serien, die wir Autorenserien genannt haben, die so eben sehr stark darauf basiert sind, dass die Writers Rooms eben und die Showrunner eben die Serie prägen sozusagen. Und da hat sie eben wirklich sehr toll unter dem Titel Wie Fernsehserien in Amerika entwickelt werden beschrieben. Ne? Was ist der Unterschied zwischen den Arbeitsweisen an unterschiedlichen Typen von Serien? Mhm. Und was machte dann die Arbeit bei Mad Men auch besonders? Ne? Auch jetzt keineswegs nur so, dass sie nur rumjubelt. Ne? Da gibt es auch Sachen zu kritisieren, also auch an so einer etwas autokratischen Person, eines Matthew Weiner, ne, der das Ganze entwickelt hat und der aber vorher auch schon bei den Sopranos ja eben ziemlich gute Sachen geleistet hat. Und also das ist eben ganz, wirklich ganz toll, das von ihr so zu hören, so detailliert zu hören, ne, wie sowas funktioniert. Und so ähnlich interessant ist auch der Vortrag gewesen von Stuart Lyons, die Produktion von Breaking Bad, also der Produktionsleiter, der die ganze Serie, ne, Produktionsleiter war und da also einen unglaublichen Job geleistet hat und so sehr, sehr detailliert irgendwie so nachvollziehbar macht, wie sowas funktioniert. Ne? Wie kriegt man eine solche Serie, wie kriegt man das überhaupt hin? Ne? Lollis Eric Eli hat bei Tremé mitgearbeitet, der Nachfolgeserie von David Simon und Kollegen, in dem Fall Eric Overmyer, zu The Wire. Ne? Also Tremé war diese Serie über New Orleans, ihre Musikszene, ne? Die Stadt, die von dieser Überschwemmungskatastrophe betroffen wurde, ne? Und eben also auch die ganzen politischen Fragen, die damit zusammenhängen. Eben auch, ne, eine sehr spezielle Art von Serie, die ja auch irgendwie man nicht, ne, also sowohl The Wire als auch Tremé kann man jetzt nicht oder ist nicht wirklich ähnlich zu Breaking Bad, wenn man mal absieht davon, dass die beide oder alle drei eine sehr hohe Qualität haben, aber in sehr unterschiedlicher Weise, ne. Und dann gab es eben eine Reihe von Autorinnen und Autoren, wie eben wieder Christine Lang oder auch Kerstin Stutterheim, Professorin an der HFF in Potsdam. Dietrich Diederichsen, ja ziemlich bekannt, auch zuletzt jetzt durch sein Buch über Popmusik, auch bei der ersten Autorenserien-Tagung auch schon dabei gewesen mit einem Beitrag. In dem Fall schreibt er über Serien von David Milch, wie Deadwood und Luck und so weiter. Also Serien, die relativ frühzeitig beendet wurden aus unterschiedlichen Gründen, obwohl sie eben auch sehr qualitativ, sehr hochwertig war. Die ziemlich berühmte amerikanische Fernsehwissenschaftlerin Jane Feuer. Und es gab auch noch eine Podiumsdiskussion eben mit Herrn Amon von Sky, den ich vorhin schon erwähnt habe, und Wolfgang Feind vom ZDF, der dort verantwortlich ist dafür, dass eben auch ZDF sich mal so in Kooperation so an die eine oder andere Serienproduktion herangewagt hat, eben zuletzt auch Borgia. Und wir haben eben auch sehr viel gesprochen über die Probleme, die da mit verbunden waren. Ne? Last not least mit Alain Biber, der bei Arte eben so ein innovatives eine innovative Redaktion leitet, ne, indem sie eine ziemlich interessante Low-Budget-Serie About Kate entwickelt haben, ne, die wo versucht wurde, das Internet und Mobilphones und eine Fernsehserie irgendwie integral miteinander zu verkoppeln.
Du hast gerade gesagt, dass ihr darüber geredet habt, unter anderem auf diesen Symposien, was die grundlegenden Unterschiede sind in der Herangehensweise. Du hast es auch vorhin schon erwähnt, du hast gesagt, es ist eben nicht produzentengetrieben, die Macherinnen und Macher haben relativ freie Hand. Ist das tatsächlich der Hauptunterschied? Oder anders gefragt, hätten Macherinnen und Macher in Deutschland auch diese freie Hand? Glaubst du, dass wir dann auch solche Serien produzieren würden hier? Wir, als würde ich daran beteiligt sein.
Das ist ja wahnsinnig spekulativ. Ne? Man kann nur sagen, dass es unwahrscheinlich ist, dass man hier was qualitativ Hochwertiges zustande bringt, wenn man all diese Dinge nicht tut. Mhm. Ob dann, wenn man sie tun würde, das erfolgreich wäre, ist die Frage. Ne? Aber ich glaube nur nicht, ich glaube nicht, dass Amerikaner grundsätzlich begabter sind für alles Mögliche als Deutsche oder so. Das halte ich für einen Mythos.
Ne? Also, naja, ich frage deswegen, weil ja Netflix gerade in Deutschland gestartet ist und es hieß ja, ich glaube im Sommer hieß es von der Netflix-Geschäftsführung, man habe auch schon versucht in Deutschland, man habe sich auch in Deutschland schon Drehbücher angeguckt und sich mit Autorinnen und Autoren unterhalten, aber es gäbe einfach nichts hier. Und das ist natürlich Quatsch. Also erstens glaube ich auch nicht, dass die das innerhalb weniger Wochen dann irgendwie rausfinden konnten. Wahrscheinlich war es eher so PR. Aber zumindest hat man signalisiert, dass man durchaus auch bereit ist, dann hierzulande irgendwie Geld in die Hand zu nehmen, um eigene Serien nochmal zu produzieren.
Ja, das hat man behauptet. Ne? Mhm. Aber es gibt ja meines Erachtens mit Netflix mindestens zwei Probleme. Eins, was man konstatieren kann von außen, und eins, was sie selber haben. Also was sie definitiv selber haben. Was ich von außen sehe, ist, dass sie in der Produktion ihrer Serie nicht besonders innovativ sind, sondern sie sind eigentlich das genaue Gegenteil. Mhm. Sie nutzen ihre vielen Daten, die sie haben über ihre Kunden, weil sie früher ein DVD-Vertrieb waren, benutzen sie, um zum Beispiel auch Serien eben maßzuschneidern auf ihre analysierten Kundenwünsche hin.
Ich glaube, House of Cards ist so entstanden, ne? Dass man gesagt hat, also wir brauchen den und den Darsteller mit den und dem Cast, zusätzlichen Cast, und die Story müsste so und so sein.
Genau. Und dann hat man eine englische Serie genommen, die es schon gab, die ganz toll war, die House of Cards heißt, und macht eine amerikanische Coverversion mit David Fincher und mit den bewährten und beliebten Darstellern. Und ja, dann hat man ein Erfolgsrezept sozusagen. Ne? Mhm. Das ist natürlich genau das Gegenteil von Innovation. Ne? Das ist das sich ausruhen auf dem absolut Bewährten, auf dem nachweislich Bewährten. Ne? Mhm. Also HBO insbesondere hat eben ganz schön viel riskiert, indem sie eben bestimmte Serien haben entwickeln lassen, obwohl sie ziemlich viel Geld reingesteckt haben, ne? Die am Anfang ganz wenige Zuschauer hatten. Und sie haben eben durchgehalten und haben es dann geschafft, in der dritten und vierten Staffel oft erst, ne? Dass dann das plötzlich losging und dass dann das auch erstmal überhaupt wahrgenommen wurde und dann plötzlich es wahnsinnig positive kritische Resonanz gab und dann gab es plötzlich auch wahnsinnigen Publikumszuspruch und plötzlich war Breaking Bad, sagen wir mal, hier auch in Deutschland und in Amerika sowieso ging, wie es dann heißt, durch die Decke. Ne? Das war eben nicht von Anfang an so, sondern es bedurfte da so einer gewissen Geduld und einer Betreuung und eben einem Vertrauen. Ne? Und das hat bisher Netflix absolut nicht bewiesen. Das Problem, was sie sonst noch haben, ist natürlich das, wenn sie sich weltweit ausweiten wollen, müssen sie umgehen mit der sehr unterschiedlichen Beschaffenheit der unterschiedlichen Märkte auf der Welt. Ich kann natürlich, wenn ich in Amerika eine Serie produziere, kann ich sie relativ problemlos in allen englischsprachigen Ländern laufen lassen. Wenn ich in Deutschland eine Serie produziere, die möglichst nicht in Englisch gedreht werden sollte, sonst ist sie von vornherein wieder irgend so ein komisches Konstrukt. Mhm. Also wenn ich etwas Spezifisches machen möchte in Deutschland, sollte ich natürlich dann vielleicht auch auf Deutsch drehen. Dann habe ich aber das Problem, was mache ich dann? Dann muss ich das im Ausland untertitelt laufen lassen, weil in Amerika deutsche Sachen zu synchronisieren, das kommt alles auch nicht so gut an. Man macht ja in Amerika gerne auch mal von Wenders Filmen oder
von Haneke-Filmen oder so Remakes, ne, die dann einfach auf Englisch gedreht werden und so weiter. Also das sind natürlich Probleme, die sind so nicht so ganz von der Hand zu weisen, ne, dass im Grunde genommen so ein Netflix so weit gehen müsste und sagen müsste, okay, wir sind bereit, in Deutschland Serien zu drehen, die dann auch möglicherweise nur in Deutschland nennenswert auch verkauft werden können sozusagen oder uns nur in Deutschland gestreamt werden. Ob sie das tun werden, das weiß ich nicht. Da bin ich mal gespannt, ne, ob das passieren wird.
Ich bin ganz froh, dass du gerade schon gesagt hast, du hattest ja vorhin erzählt, was das Innovative ist an vielen Serien und dass du das dann im Fall von Netflix irgendwie so ein bisschen entkräftet hast, weil es da genau umgekehrt läuft, nämlich nach den Datenerhebungen und dass man sich eigentlich fast ausrechnet. Erfolgreich sind die Serien ja aber trotzdem, oder? Oder sehe ich, kommt da bei mir nur das Marketing an? Also die Netflix-Serien jetzt meine ich.
Ja, also ich weiß jetzt nicht genau, wie erfolgreich die anderen sind, ne? Aber das House of Cards ist eben genau. Also dass man hat ein Erfolgsrezept und das zieht man durch und das ist dann auch erfolgreich. Ich meine, das ist irgendwie, ne, das ist so eine self-fulfilling prophecy, ne?
Aber ist das wirklich so einfach? Also ich meine, ist die Serie qualitativ, dann würdest du die niedriger ansetzen als beispielsweise Sopranos?
Ja, ich finde persönlich ja, ne? Ich finde die nicht so toll. Ich finde, Ich fand das englische Original irgendwie besser. Ne? Aber ich habe wahrscheinlich, weil ich das englische Original kannte, ne, habe ich mich relativ schnell so ein bisschen gelangweilt, offen gestanden, ne? Bei der amerikanischen Fassung. Und ich finde auch, sag mal, es gab natürlich auch schon diese Serie The West Wing, ne? Die ich irgendwie sehr interessant fand, obwohl die übrigens von einem klassischen Network, NBC, gemacht wurde. Ne? Also kein Kabelsender. Die haben interessanterweise es eben auch geschafft, eine wirklich wahnsinnig starke Serie aufzubringen. Aber ich meine, ich will jetzt nicht zu sehr über meinen persönlichen Geschmack reden. Ich meine, ich finde
die trotzdem
auf keinen Fall schlechte Serie. Ne? Also ich finde sie nur nicht ganz so gut wie manche andere.
Täuscht mich mein Eindruck oder schaffen die Skandinavier es? Auch sehr spannende und sehr eigene Fernsehserien zu kreieren, die ja jetzt auch nicht den Weltmarkt haben.
Naja, davon werden eben Remakes gemacht. Ne? Dann machen die Amerikaner machen dann eben The Killing. Ne? Mhm. Und das ist dann halt die amerikanische Fassung sozusagen. Ne? In Kooperation. Auch, ne? Und ja, also ich meine, die haben es bewiesen, dass sie was hinkriegen, was Interessantes, was Spezielles. Ne? Ist jetzt auch nicht so mein persönlicher Cup of Tea, aber wie gesagt, das finde ich jetzt auch nicht so wahnsinnig wichtig, wie jetzt meinen persönlichen Geschmack jetzt hier zu verbreiten oder so. Ne? Es ist ja so, dass es irgendwie speziell ist, ohne Frage. Ne? Und das ist ein noch kleineres Land. Ne? Dänemark ist ja noch kleiner als Deutschland.
Ja,
und auch da ist es aber eben, klar so, ne, dass die bestimmte Leute im Fernsehen sich auch so äußern, dass sie sagen, es geht nicht immer nur darum, Mehrheiten zu haben, ne, für alles, für jedes Programm. Man muss auch mal was riskieren. Man muss auch riskieren, dass eben nur eine Minderheit das zunächst mal zumindest interessant findet. Ne? Sonst kann man kein Qualitätsprogramm machen. Ne? Wenn man immer alle zufriedenstehen will, stellen will, dann funktioniert das halt nicht. Und darauf warte ich noch, dass das mal in Deutschland jemand sagt. Ne? Man fragt sich ja die ganze Zeit, ich meine, die haben ja nicht so ganz wenig Geld. Ne? Und auch wenn sehr viel von dem Geld dafür für die Altersversorgung ehemaliger Mitglieder eingesetzt werden muss, was man ja nicht irgendwie schlecht finden kann, ne? Weil in Amerika gibt es sowas beispielsweise nicht. Ne? Und da muss man dann halt gucken, dass man in seiner Arbeitszeit so viel verdient, ne? Dass es dann auch für den Lebensabend reicht. Und das ist ja kein Modell, was man jetzt unbedingt unterstützen kann aus, ne? Also aus einer Perspektive, wo man gewisse gewerkschaftliche Errungenschaften vielleicht auch als solche empfindet. Ne? Aber dennoch hat man ja immer noch sehr viel Geld. Ne? Und dass man nun alles und also mit sehr, sehr, sehr wenigen Ausnahmen alle Budgets immer einsetzen muss für irgendwie etwas Mehrheitsfähiges und was große Quoten bringt und so weiter, das ist doch alles überhaupt nicht einsehbar. Ne?
Ja, zudem ist ja auch noch ein anderes Problem, speziell der Öffentlich-Rechtlichen gibt, nämlich das Alter des Publikums. Also gerade da könnte man ja, indem man da mal investiert und dann mal was wirklich Tolles kreiert, was dann auch einen gewissen Hype vielleicht erzeugt in den neueren Medien und so weiter, könnte man ja durchaus dafür sorgen, dass auch Menschen unter 60 sich mal für die Inhalte dann interessieren. Also ich drücke das natürlich überspitzt aus, aber ich glaube, das Durchschnittsalter der Öffentlich-Rechtlichen liegt bei 60 oder so. Ne,
in dem Dreh. Ja, das ist so. Ich habe letztens eine ganz interessante These dazu gehört, dass eben die Sender ganz entspannt seien, weil sich herausgestellt hätte, dass die jungen Leute zwar zunächst mal, solange sie jung sind, kaum noch Fernseh gucken, aber sobald sie etwas älter sind und dann eben einen Job haben und eine Familie gründen, dass sie dann auch alle sich wieder ihren Flachbildfernseher an die Wand hängen und auch wieder anfangen, ganz normal Fernseh zu gucken. Ne, weil sie reingeraten in die Mühle von Arbeit und Freizeit und so weiter. Und da das dann
würde ich auch sofort angehen. Widersprechen, weil natürlich gerade dann man ja dieses On-Demand genießt. Also ich dieses Einschalten um 20.15 Uhr, 21 Uhr, wann auch immer, ist ja gerade dann, wenn man viel Alltagsstress hat, Irrsinn. Also ich genieße es total, sich hinsetzen zu können und dann eine Serie gucken zu können, wenn man sie sehen will.
Das stimmt. Also ich glaube, das war jetzt auch weniger auf diese Frage On Demand, ja oder nein, bezogen, sondern mehr auf die Frage, sind Formate wie Tatort oder so auf Dauer interessant? Ne? Und oder ist so eine Langform-Erzählung nicht weit überlegen? Und dass man da dann eben feststellt, wenn die Leute doch so normale Berufe haben, eine Familie haben und so weiter, dass sie dann vielleicht nicht die ganze Zeit haben, ne, um sich auf so eine Langformerzählung einzulassen oder die Muße haben oder die Konzentration aufbringen, ne, und dann eben so diese traditionellen Fernsehformate, die andere Leute inzwischen überwiegend ganz schön auf den Senkel gehen, dann doch eigentlich ganz angenehm finden.
Also mit anderen Worten, die Öffentlich-Rechtlichen haben eine Studie gefunden, die belegt, dass sie sich nicht ändern müssen.
Ich glaube, so ist es.
Ich darf das so sagen. Aber trotzdem, noch mal hierzulande bleiben, irgendwie so Geschichten wie Writer's Room, Geschichten wie der Autor oder der Showrunner hat freie Hand und kann erstmal loslegen. Also ganz so rosig ist es natürlich dann wahrscheinlich im Detail auch nicht. Du hast vorhin schon erwähnt, es werden ja auch in Amerika eigentlich qualitativ hochwertige Sachen abgesetzt, weil der Zuschauerzuspruch dann doch nicht so groß war oder aus welchen Gründen auch immer. Oder was weiß ich, weil da das Geld dann doch nicht gereicht hat oder so. Aber prinzipiell kannst du dir das als Modell vorstellen in Deutschland, dass sowas wie ein Writer's Room auch sich hier irgendwann durchsetzen wird? Oder gibt es das sogar schon und ich weiß es nicht?
Na, es gibt jetzt inzwischen so Writer's Rooms, die einfach auf eigene Faust mehr oder weniger arbeiten.
Okay.
Ne? Es gibt auch an einigen Filmschulen gibt es so etwas, ne? dass man Serien schreiben, studieren kann. Ne? Es gibt Workshops dazu. Christine Lang leitet zum Beispiel gerade so einen Writer's Room, die gerade eine, wie ich finde, wirklich sehr tolle Serienidee entwickelt haben. Also so auf der Ebene eines Piloten und des Umrisses einer ersten Staffel. Die Frage ist, ob man eben jemand findet, der dann bereit ist, ne, da in sowas zu investieren und sowas zu riskieren, da mal wenigstens die ersten drei Folgen oder, ne, oder einen Piloten oder so etwas auch dann zu produzieren. Es ist bisher nicht ganz ausgeschlossen. Es ist nur noch nicht passiert und man weiß nicht, ob es wirklich passieren wird.
Christoph, du musst jetzt noch ein bisschen was zum nächsten Song erzählen. Wir hören die Einstürzenden Neubauten. Ich wollte gerade sagen, mit einem ihrer Hits, aber das ist natürlich bei den Neubauten jetzt auch ein bisschen merkwürdiger Begriff. Wir hören Halber Mensch. Von dir vielleicht ein kurzes Intro dazu?
Ja, ich meine, die Neubauten, wir waren ja mit denen auch ziemlich gut befreundet, schon von fast Anfang an oder so. Und haben ja, weiß nicht, sehr viel so geteilt, ne, über die Jahre, haben auch mit, ja, also mehrere ehemalige Hautleute spielen ja inzwischen bei den Neubauten und noch während es die Haut gab, haben Neubauten Leute bei uns irgendwie gesungen oder ähnliche Sachen gemacht und insofern ist das natürlich eigentlich sehr nah und trotzdem war es aber auch immer so, dass ich das einfach eine meiner absoluten Lieblingsbands war, weil ich sie immer, ja, auch so, weil ich so interessant fand, wie sie eigentlich immer eine Band waren, die geforscht hat eigentlich, ne? Die sich permanent auch so begriffen hat, also nicht einfach als eine Band, die irgendwie auf Gitarren, ne? Oder ja, also die einfach jetzt die nächsten Songs schreibt oder so, sondern die eigentlich immer sich irgendwie über die Natur des Klangs und die Möglichkeiten der Erweiterung des Musikbegriffs und so praktisch Gedanken gemacht haben, ne? Und das ist eher so Surf-Sachen und so, ne?
Nein, das klang gerade so ein bisschen surfig, genau. Das sind Superpunk, die es ja in der Form auch nicht mehr gibt. Die heißen jetzt, glaube ich, Liga der außergewöhnlichen Gentlemen. Und ja, ich bereue alles, weil irgendwo so zwischen 60s und so ein bisschen Punk-Attitüde von The Jam so drin und so. Mhm. Irgendwie. Und viel, sind zwar nicht nur aus Hamburg, aber viel Hamburger Humor auch dabei. Gibt es in Deutschland entstandene Fernsehserien, wo du sagst, absolut großartig, stehe ich drauf, muss ich jede Folge sehen oder muss ich jede Folge kennen, wenn es was Abgelaufenes ist?
Also was ich noch vor mir habe, ist Monaco Franze mal so richtig zu sehen. Das ist so schon seit Jahren so eine heftige Empfehlung von meinem Freund Max Müller, dem Sänger von Mutter, der das immer schon wärmstens empfohlen hat und der mir das auch immer schon mal leihen wollte. Und dann war das aber verschollen bei ihm und so und dann ist es wieder aus dem Blick geraten. Ich fand früher Berlin-Alexanderplatz irgendwie gut, als es rauskam. Und ja, ne, also hat ja auch für viel Aufregung gesorgt, weil man noch nie so, im Fernsehen mussten damals Bilder ja mal alle wahnsinnig hell sein und so, und dass man da mal so Bilder macht, wo man nicht alles erkennt. Das war ja, bei der Bild-Zeitung hat das für Schlagzeilen gesorgt. Ne. Finde ich nicht, dass man die heute unbedingt noch so wahnsinnig gut gucken kann, ne, offen gestanden.
Ja, es ist schon irre, wie sich besonders die Geschwindigkeit im Bildschnitt und in den Dialogen wirklich sehr verändert hat. Also geht mir öfter so, wenn man irgendwie auch mal denkt, ach man, den gucken wir uns nochmal an, den Film, der war so super und der ist gar nicht so alt, der ist aus den 80ern oder so. Und plötzlich sitzt man da und denkt, boah, ist das langweilig.
Ja. Also was ich klasse fand damals, als es rauskam und wo ausstehen würde, das jetzt nochmal zu überprüfen ist, war Rote Erde. Das war so eine Miniserie. Eder spielte eben im Ruhrgebiet. Und das war so die Riege der damals noch jungen Schauspieler, so um Ralf Richter und solche Leute, die zum Teil auch im Boot mitgespielt hatten. Ich glaube, das Boot war vorher, oder bin jetzt nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Aber war irgendwie super gut besetzt und also gefiel mir damals sehr gut. Ne? Ich, wie gesagt, ich habe es jetzt seitdem nicht mehr gesehen. Und es war auch nur, glaube ich, irgendwie sowas wie 6 Folgen oder so in der Art. Also eigentlich keine jetzt direkt vergleichbare Langformserie. Ne? Sowas im Format von, weiß nicht, Mildred Pierce oder so. Ne? Sonst ehrlich gesagt, ja gut, Heimat natürlich. Ne? Mhm. Aber Heimat ist jetzt natürlich so speziell und steht so alleine für sich. Und das finde ich natürlich schon auch sehr, sehr interessant. Und
ja, macht ja nichts.
Sowas hat man eben sonst auch nirgends und ist natürlich auch interessant, so als Lebenswerk. Ne? Jetzt gab es auch noch den Kinofilm dazu, wo das dann so übergeht, ne? Wo eine lange Serie über mehrere Staffeln, über mehrere Jahre mit auch langen Pausen dazwischen, dann noch einen langen Film danach es gibt und so. Das ist ja auch vom Format her irgendwie interessant und speziell in Deutschland. Ne?
Beschäftigt ihr euch auf diesen Symposien und eigentlich auch mit Comedy, mit Sitcom? Auch da gibt es ja einen großen Unterschied von...
Ja, also wir haben auf der ersten Tagung Autorenserien 1 gab es einen Beitrag von Bert Rebhandel, der sich mit ein, zwei Sitcoms beschäftigt hat, so unter dem Gesichtspunkt eben auch der Langformerzählung im Grunde genommen. Und das fand ich eigentlich ganz interessant damals, wobei wir eigentlich gesagt hatten, das ist nochmal so ein anderes Kapitel, wir versuchen uns noch ein bisschen zu fokussieren. Hat er das dann quasi ein wenig fast schon sabotiert oder unterlaufen, was ich irgendwie ganz interessant fand, weil diesen Aspekt eben, unter dem man das bisher eigentlich nicht unbedingt gesehen hat, eben aufgebracht hat. Fällt gerade nicht ein, wie die Serie nochmal heißt. Frasier. Diese Serie Frasier, die eben auch sehr, sehr lang lief und wo er eben dieses Prinzip der langen Narration eben untersucht hat und nicht so sehr sich darauf konzentriert hat, wie dort die Komik entsteht. Ne? Aber das wäre natürlich irgendwie sehr interessant. Ne? Worin liegt der Witz dieser amerikanischen Serien und wieso kriegt das sonst kaum jemand hin?
Was ist eigentlich an Amerikanern witzig? Gibt es denn, weil diese lange Form der Erzählung, was einen ja bei vielen Serien, also speziell bei Lost hat mich das wahnsinnig beschäftigt, wo ich irgendwann den Eindruck hatte, okay, they're making it up. Also die entwickeln eigentlich die Fortführung der Geschichte, während sie schon mittendrin sind. Ich hatte den Eindruck, da hatte niemand wirklich von Anfang an einen Plan, wie das Ganze enden soll. Aber auch darin könnte ich mich täuschen. Was ist denn deine, eure Erfahrung aus den Gesprächen und aus der Auseinandersetzung damit? Ist es so, dass jemand, dass der Showrunner oder wer auch immer sagt, pass auf, ich habe hier die grobe Idee, ich habe auch so einen Erzählstrang und eine Stimmung und eine Atmosphäre und das alles dieses dazwischen müssen wir uns jetzt ausdenken und wir gehen von 6 Staffeln aus oder von 12 oder so, und aber wir machen eigentlich eher das dazwischen, weil Anfang und Ende habe ich? Oder wird das tatsächlich während die Staffeln laufen, weitergesponnen und man weiß eigentlich in einem Jahr noch nicht, was im nächsten passiert?
Ich glaube, letzteres ist der Fall. Also wir haben sehr vielen Leuten genau auch darüber gesprochen. Mhm. Und die sagen alle, dass am Anfang eigentlich immer nur der Anfang klar ist. Es ist vielleicht klar, in welche Richtung das Ganze geht. Ne? Mhm. Also man muss so eine Serie ja pitchen, und der Pitch für Breaking Bad war ja bekanntlich Mr. Chips becomes Scarface, also so, mhm, ne, ein normaler Bürger wird zum Drogengangster. Aber mehr weiß man nicht. Und es liegt eben auch daran, dass keine Produktionsfirma, kein produzierender Sender ein Okay geben wird für eine Serie mit, was weiß ich, 6 Staffeln. Das gibt's einfach nicht. Mhm. Es gibt das Okay in den meisten Fällen dafür, einen Piloten zu machen. Und dann gibt es manchmal das Okay dafür, ein paar weitere Folgen zu machen. Und wenn das erfolgreich war, dann ist es unterschiedlich. Manchmal darf man auf jeden Fall die erste Staffel fertig machen. Mhm. Aber in aller Regel ist es so, dass eben nicht mehr als das, ne, zustande kommt. Und dann immer am Ende einer Staffel eigentlich beschlossen wird, ob die nächste Staffel stattfindet.
Und das ist schon erfolgsabhängig?
Das ist erfolgsabhängig und auch davon zum Beispiel, ne, es gab auch so Trouble bei Mad Men beispielsweise, bei irgendeiner Staffel so in der Mitte schon, weil Schauspieler anfangen, höhere Gagenforderungen zu stellen, wenn die Serie erfolgreich ist. Ne? Und da ist dann eben auch oft die Frage, ob die produzierenden Sender, die wägen dann halt ab irgendwie, ne, und gucken, wie das hinkommt und wie das nach ihren Prognosen so aussieht. Ne? Und dann könnte es schon mal sein, dass sowas abgesetzt wird. Mhm. Ne?
Also, ich habe mich auch schon oft gefragt, wie das ist mit den Schauspielern und Schauspielerinnen. Weil man dann ja irgendwann, wenn man diese Rolle hat und die dann auch ja eigentlich fast nicht zu ersetzen ist. Ich habe mir dann immer gedacht, wahrscheinlich gibt es dann Verträge, die schon von vornherein Preissteigerungen ausschließen, falls es zur dritten Staffel kommt oder irgendwie sowas.
Ach so, nee, das glaube ich, also das habe ich jedenfalls nicht gehört. Ne? Aber es ist eben einfach so, dass eben doch es ja so ist. Na, das ist ja eigentlich auch einer der Innovationen dieses Typs der modernen Autorenserie, dass es eben so war, dass die Protagonisten sehr wohl sterben können. Mhm. Das hat ja eben dazu beigetragen, dass so eine Knastserie wie Oz so wahnsinnig realistisch empfunden wurde und rüberkam. Ne? Dass schon am Ende der ersten Folge praktisch die Figur, von der man am ehesten glaubte, dass sie jetzt der Protagonist sein könnte, bis auf Weiteres, schon starb. Und damit wurde natürlich ein wahnsinniges Zeichen gesetzt. Damit wurde natürlich zum ersten Mal klar, dass es nicht so ist, wenn man eine Fernsehserie hat und hat einen Held, dass dann einfach sicher ist, dass er nicht sterben wird. Das war bei Bonanza natürlich immer klar. Und als bei Bonanza Adam rausgegangen ist, da war das dann ein Riesenglück, dass es nur Adam war. Man hatte noch 3 andere und Adam war immer schon ein bisschen der Außenseiter. Den konnte man dann auch mal rausschreiben. Aber man hätte natürlich jetzt nicht den Vater irgendwie rausschreiben können. Bei den neuen Serien kannst du alles machen. Okay. Weil du hast so ein so tragfähiges, großes Personal mit so vielen guten Leuten, dass du das eben auch auswechseln kannst. Das ist eh das Prinzip, das wird eh gemacht. Ne? Und also bei The Wire wurden dann auch halt, ne, diese ganzen großartigen Figuren starben schon, oder viele von denen, ne, starben dann schon im Laufe der Serie, mittendrin. Oder so, ne?
Und bei Game of Thrones kippen auch alle um. Nach und nach. Also
fast Game of Thrones ist es ja auch das Prinzip eigentlich fast schon. Ne? Ja.
Gleich geht's weiter. Vorher aber ebenfalls von dir, Christoph, mitgebracht, Père Ubu, 30 Seconds Over Tokyo.
Ja, Père Ubu war halt auch so für in meiner Welt so
eigentlich bei allen befreundeten Bands und so, stand so ganz hoch im Kurs für diese Art eben im Grunde, die von Rockmusik oder so, was man damals ja auch nicht mehr so groß sagte in der Zeit, ne, aber das eben so entscheidend zu erweitern und dabei aber eigentlich wirklich sehr, sehr gute Songs zu machen. Aber eben von der Art und Weise, wie Instrumente gespielt wurden, also besonders im Fall von Alan Ravenstein, nicht, der diese extrem interessante Art hatte, so seine Keyboards zu spielen, ne, was der an Sounds da produzierte, das war einfach ungehört gewesen. Ne, und das Ganze kriegte dadurch ja eben mehr den Charakter so eines, Kabinetts des Dr. Caligari oder so etwas fiel einem dazu ein.
Jetzt rede ich hier mit Christoph Dreher über diese wahnsinnig vielen, wahnsinnig erfolgreichen, speziell US-amerikanischen TV-Serien. Dabei darf man natürlich nicht vergessen, es gibt wahrscheinlich viel, viel, viel mehr Serien, bei denen vielleicht nicht mal die erste Folge nach dem Piloten das Licht der Welt erblickt, oder? Und es gibt auch viele Misserfolge, also viele Sachen, die abgesetzt werden.
Ja, ne, und darauf hat eben bei dieser zweiten Tagung auch nachzulesen in dem Buch Autorenserien 2, Stuart Lyons eben sehr, sehr anschaulich berichtet und auch Catherine Humphreys, in welchem verschwindenden Verhältnis im Grunde genommen diese Handvoll von Serien stehen zu dem Mainstream an Serien, die laufen, ne, und eben auch wie weiterhin verschwindend im Grunde genommen gering der Anteil von Serien, die überhaupt laufen, egal ob sie jetzt so toll sind oder eher so, ne, Standard sind, zu den Projekten, die entworfen wurden und überhaupt nicht weiterverfolgt werden oder von denen ein Pilot gemacht wird, danach wird das Ganze abgebrochen und so weiter. Das ist wirklich etwas, was man vielleicht auch leicht aus dem Blick so etwas verliert, ne? Wenn man dann immer wieder so dieses, im Grunde, in meinen Augen sind es ungefähr vielleicht ein Dutzend Serien, ne, die so richtig, richtig gut sind und richtig neuartig, so herausragend, da so ein neues Genre formulieren, ne? Und dem gegenüber stehen ja Tausende, ne, von Serien, die anders sind.
Muss man als Showrunner oder als auch jemand, der am Writers Room beteiligt ist, muss man da auch ein Stück wahnsinnig sein? Weil ich kann mir vorstellen, dass das irre anstrengend ist, über so lange Zeit an einem Projekt und mit diesen verschiedenen Figuren zu arbeiten und ja auch arbeiten zu müssen, dass die doch ziemlich Besitz von einem selbst ergreifen. Also wie die Leute, die du treffen konntest, hattest du den Eindruck, die stehen da drüber oder die sind so mittendrin, dass sie schon gar nicht mehr rauskommen?
Ach, das sind alles irgendwie, alles ganz coole, nette Profis, die einfach intensiv arbeiten, ne, und die froh sind, in einem guten Arbeitszusammenhang zu sein, wo ihnen das auch nicht so schwer fällt, ne, der Verzicht auf alle möglichen anderen Dinge des Lebens in diesen Monaten und Jahren, ne, in denen sie da arbeiten, weil die Arbeit einfach toll ist, weil die Arbeitsqualität toll ist. Also nicht nur die Ergebnisse sind gut, ne, sondern eben die Zeit, die man verbringt, ist eine gute Zeit. Ne. Keiner hat das Gefühl, dass er jetzt hier sich knechten muss dafür, dass er halt so sein Einkommen erzielt, was natürlich auch nicht schlecht ist. Ne. Sondern, ja, das, wie gesagt, also im Fall von Breaking Bad habe ich es mit eigenen Augen sozusagen sehen können, ne, wie gut die Leute da, ne, wie gut es denen ging und was die für eine gute Ausstrahlung hatten. Und ne, das hat einen regelrecht, weiß ich nicht, mitgerissen. Man kommt da hin, dann wird da aufgenommen in einer, ne, derartig freundlichen, entspannten Weise und darf da jederzeit mit. Man steht dann sogar mal trotteligerweise im Bild rum und kein Mensch regt sich dann irgendwie drüber auf, sondern sagt, Entschuldigung, Sie müssten ein bisschen weiter zurückgehen. Das war's schon.
Okay, aber es gibt keine Cameo von dir in Breaking Bad irgendwo.
Leider nicht.
Nein, schade.
Nein, das wäre es natürlich noch gewesen. Ne? Also, ja, also von Wahnsinn sind die alle zum Glück weit entfernt.
Wenn du jetzt dein, nehmen wir mal an, du entdeckst bei deinen Studentinnen und Studenten das ein oder andere Talent und denkst, man, der oder die echt tolle Ideen und so. Würdest du eher empfehlen, mach hier dein Studium zu Ende und geh dann nach Amerika und versuch dein Glück oder bleib hier in Deutschland, weil du hast hier die Chance dabei zu sein, wenn sich da langsam auch Dinge ändern?
Also meine Erfahrung damit, dass Leute versuchten, nach Amerika zu gehen, sind irgendwie, was heißt meine Erfahrung, also das, was ich da so mitgekriegt habe, wenn wie das war, sind eigentlich immer in den meisten Fällen eher nicht so gut. Ne? Es gibt die paar Ausnahmen, Petersen, ne, der sich da ganz gut hält, und Emmerich. Aber das sind fast so die einzigen.
Das sind nicht viele,
ja. Ja, aber, ne, man kennt diese Story von Wim Wenders, als er das versucht hat, sogar mit Coppola, ne, der nun auch nicht ist, irgendwie, wo man vielleicht denken könnte, ja, das war ein guter Fang oder so, das hat ihn ja auch fast umgebracht. Ne? Oder, wie heißt er, Donners... Mark oder so, ne, der dann noch einen Oscar kriegte für das Leben der anderen, ne, und jetzt dann irgendwie sang- und klanglos da untergegangen ist, ne. Also, dass man als Deutscher in einen Writers' Room bei einer guten Serie reinkäme, also, das halte ich ehrlich gesagt für sehr unwahrscheinlich, ne, weil das sind alles Leute, die halt auch nicht, ist ja wichtig, ne, dass die, wenn die Serien schreiben, die in Amerika spielen, dass die sich auskennen mit dem Leben in Amerika, mit der amerikanischen Kultur, ne, dass die irgendwie die Bücher gelesen haben, die Filme gesehen haben. Ne? Meine, gerade Breaking Bad ist deswegen auch so interessant, weil es voller Referenzen ist. Ne? Die ganze implizite Dramaturgie, also die ganze die Ausstattung mit der Figuren, mit Musik, die sie hören beispielsweise, das alles hat eine solche unglaubliche Präzision. Ne? Und das erfordert halt sehr viel Wissen, ne, über amerikanische Kultur. Weiß ich nicht, das müsste man dann erstmal haben und dann müsste, ne, als Deutscher, und dann müsste man da irgendwie vorstellig werden und müsste es irgendwie schaffen, in die Kreise reinzukommen. Also ich weiß nicht, ich glaube eher nicht. Ne? Ich glaube, man muss als Deutscher damit leben, dass man in Deutschland hier auf irgendeine Weise versuchen muss, auch interessante Sachen zu machen. Das ist dann vielleicht nicht dasselbe wie die amerikanischen Serien, aber muss ja auch nicht.
Anfangen könnt ihr dann schon mal, indem ihr einfach mal Autorenserien 2 euch reinzieht und die verschiedenen Texte darüber lest, worüber wir hier gesprochen haben, die natürlich viel tiefer noch gehen als das, was wir hier abdecken konnten. Außerdem gibt es noch Breaking Down, Breaking Bad von Christine Lang und Christoph Dreher und natürlich die erste Ausgabe von Autorenserien. Wann gibt's die nächste Tagung, Christoph?
Ich weiß nicht, ob es eine nächste Tagung geben wird. Ich muss das ja jetzt nicht immer weitermachen. Ne? Das ist ja, wie soll ich sagen, eine Art Hobby von mir. Oder ja, es war ein interessantes Forschungsprojekt. Ich habe jetzt einiges rausgekriegt und ich muss mal sehen, ob ich jetzt noch Lust habe, mich noch weiter mit Autorenserien zu beschäftigen.
Dann danke ich dir erstmal, dass du hier warst und diese Autorenserien 2 mitgebracht hast und ein bisschen Einblick gewährt hast. Danke dir.
Ich danke auch.
Tschüss.
Tschüss.